Die Krisen und Stürme unserer Zeit werden stärker.
Und wir auch. Wir sind zwei junge Frauen, die sich fragen, wie wir mit den vielen Krisen da draußen besser umgehen können.
Nicht nur das, wir wollen mit ihnen wachsen.
Dabei schauen wir uns besonders Themen rund um Landwirtschaft und Umwelt an.
Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die alle an verschiedenen Lösungsansätzen unserer Zeit arbeiten.
Herzlich willkommen auf unserer kleinen Forschungsreise zur Stärkung von Resilienz.
Von Menschen, Wirtschaft und Natur. Resilienz, die Kompetenz zur Zukunft. Warum es jetzt so wichtig ist, unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken. Diese Podcast-Folge bildet den Einstieg in das sehr weitläufige Thema Resilienz. Wir erklären euch, was sich hinter diesem Begriff alles verbirgt. Am Ende dieser Folge werdet ihr hoffentlich besser verstehen, warum Resilienz nicht umsonst gerne als die Kompetenz der Zukunft bezeichnet wird. Denn zum Beispiel die psychosoziale Lage in Deutschland macht deutlich, dass uns als einzelne Personen und als Gesellschaft im Ganzen eine große Herausforderung bevorsteht, dass wir hier psychisch gesund bleiben.
Wir schauen uns an, was denn genau unsere Widerstandskraft bildet und hinterfragen den Hype um den Begriff sehr kritisch. Am Ende jeder Folge stellen wir euch jeweils eine Übung vor, damit ihr nicht nur das theoretische Geschwafel von uns anhört, sondern auch praktisch etwas umsetzen könnt und euer Leben auch vielleicht ein bisschen resilienter gestalten könnt.
Der Begriff Resilienz ist nicht zu Unrecht in aller Munde, denn aktuell wimmelt es ja nur so von Krisen.
Ja, Vielfachkrisen oder Stapelkrisen wird das auch genannt, dass jetzt gefühlt alles auf einmal daherkommt. Wenn wir in die Medien schauen, dann springen uns da Titel entgegen mit Krieg, Corona, Inflation, Dürre und jetzt im Herbst 2022 auch noch die steigenden Kosten für den Lebensunterhalt. Irgendwie habe ich dabei das Gefühl, dass die Mutter aller Krisen, also die diversen Umweltprobleme, in den Hintergrund geraten ist.
Wenn wir einmal ein bisschen herauszoomen und den Blickwinkel ein wenig öffnen, sehen wir, dass unsere Lebensrealität geprägt ist von großen Unsicherheiten, Unbeständigkeit und dazu sind die einzelnen Probleme auch noch super komplex. Deshalb sind zum Beispiel auch Verschwörungserzählungen gerade so hoch im Trend, weil die für diese so schwer zu verstehenden Zusammenhänge eine simple und eingängige Schwarz-Weiß-Erklärung liefern.
Diesen Podcast widmen wir allen Menschen, die mit all diesen Herausforderungen in Berührung stehen. Sei es direkt von der Dürre Betroffene in der Landwirtschaft, Aktiven in den Umweltbewegungen oder einer Person, die mit ihren ganz eigenen persönlichen Themen konfrontiert ist.
Wir laden euch ein zu einer Expedition, eure Resilienz, eure innere Stärke gemeinsam mit uns zu erforschen.
Gleich zu Beginn habe ich ein Geschenk für euch alle mitgebracht. Ich habe mich ins Labor gestellt und etwas entwickelt. Die Resilienz-Wunderpille. Die braucht ihr nur runterschlucken und dann seid ihr bis an euer Lebensende resilient.
Also Angelina, ich glaube, damit würdest du auf jeden Fall stinkreich werden.
Ha, ja, genau, schön wär's. Die Wunderpille gibt's natürlich nicht. Auch wenn am Markt viel Geld gemacht wird mit Selbsthilfebüchern und teuren Seminaren. Jeder von euch besitzt schon Resilienz. Ihr müsst da von mir überhaupt nichts kaufen. Und das ist auch die wichtigste Botschaft hier in diesem Podcast. In dir steckt schon ganz viel Resilienz und innere Stärke. Und du kannst sie selbst stärken, zum Beispiel indem du dich selber besser kennenlernst und dir deiner Ressourcen bewusst wirst.
Am Ende dieser Folge stellen wir eine Übung vor, die dir dabei hilft, besser mit deiner Energie hauszuhalten. Vorher erklären wir aber noch ein paar interessante Zusammenhänge. Los geht's! Was ist Resilienz?
Das erklärt euch direkt Silvia Wellensieg.
Also Resilienz kommt ja aus der Materialkunde. Ich finde es immer schön, wenn was praktisch ist, man Material knautschen kann. Wenn man es wieder loslässt, springt es in so eine alte Form zurück wie Schaumstoff. Aber das ist natürlich eine Minimalmaterialkompetenz zu dem, was der Mensch natürlich kann. Wir Menschen werden ja oft in unserem Leben letztendlich wie zusammengedrückt und ganz schön herausgefordert, also durch vielfache Dinge, durch kleine Alltäglichkeiten, aber auch durch wirklich ganz große Fragestellungen. Und dann merken wir fast auch körperlich, wie wir oft kleiner werden, angespannter, ja, richtig auch psychisch wie zusammengedrückt werden. Und das Fantastische ist, wenn wir uns davor nicht drücken, sondern wenn wir das Thema zu uns nehmen und uns wirklich auch zutrauen, dass wir es verarbeiten können, dass wir durch einen Prozess gehen. Dann beginnt eine neue Aufrichtung in uns. Allerdings gehen wir dann nie in die alte Form zurück, sondern natürlich in eine erweiterte. Das ist für mich der Sinn des Lebens, dass wir durch all die Aufgaben, die in unserem Leben auftauchen, tagtäglich tatsächlich heranreifen, Ja sagen dazu.
Das war Silvia Wellensiek, Resilienztrainerin und Fachbuchautorin. Ihr werdet sie in dieser Folge auch noch öfter hören. Was mir an ihrer Definition so gefällt, ist, dass sie Resilienz nicht als etwas Mechanisches definiert. Wir sind eben keine Stehaufmännchen, die nach einem in sich zusammenfallen, einfach wieder in ihre alte Form zurückgehen. Betrifft uns eine Krise und tauchen wir einmal ab, erleben wir das als die eigene dunkle Nacht der Seele. Dann werden wir danach nicht einfach in die alte Form zurückkehren können. Im besten Fall tauchen wir wieder auf, können später einen tiefen Sinn in der Krise sehen und eben daran auch wachsen. Dazu sagt Silvia Wellensiek:
Ja, Resilienz ist ja eine Haltung. Also mein liebster Satz ist vom Viktor Frankl: Trotzdem ja zum Leben sagen. Trotzdem. Und in seinem Trotzdem steckt ja unglaublich viel drin, weil er hat ja das in allertiefster Not im KZ formuliert. Also mehr kann man, glaube ich, nicht ertragen müssen auch. Und er hat eben ganz tief in sich, in seinem innersten Seelenkern, ein Ja zum Leben gespürt, ein Vertrauen auch. Und zu dieser Haltung möchte ich mich selbst jeden Tag ermutigen und natürlich auch durch die vielen Kurse und Seminare, die wir machen, immer wieder neu durch diesen innersten Prozess durchgehen zu unserem innersten Kern und da wirklich letztendlich eine tiefe Entscheidung auch treffen. Immer wieder. Ja klar, Herausforderung, her damit. Und wenn es auch sein muss, eine große Krise. Danke sagen. Ich darf wieder wachsen. Und es kann oft sehr, sehr schmerzhaft und sehr kummervoll sein.
Silvia erwähnt hier den Psychologen Viktor Frankl. Viktor Frankl hat die Forschung zum Thema Resilienz maßgeblich geprägt, lange bevor es so hieß. Er nannte es noch Trotz Macht des Geistes. Seine Lebensgeschichte zeugt davon, dass unser menschliches Bewusstsein noch zu so viel mehr in der Lage ist, als wir es vielleicht in unserem Alltag erleben. Er hat an den Öfen, an denen er dabei helfen musste, die Leichen seiner Mithäftlinge zu verbrennen, festgestellt, dass er nicht die Reize von außen verändern kann. Dafür hat er aber in seinem Bewusstsein einen Raum entdeckt, wo er eine innere Freiheit entwickeln konnte. Die innere Freiheit zu entscheiden, wie er mit den Reizen von außen umgehen will. Irgendwann hat er festgestellt, dass die Wärter zwar eine größere physische Freiheit haben, er selbst aber eine große innere Freiheit erlangen hat. Und das hat ihm auch dabei geholfen, Wege und Möglichkeiten zu finden, seine Mithäftlinge zu unterstützen. In den vier verschiedenen Lagern, wo er war, wurde er für viele eine wichtige Stütze. Viktor Frankl hat allerdings auch stets betont, dass er nicht nur wegen positiven Denken überlebt hat. Er spricht von der Willkür des Todes, dass auch die Besten in den Lagern gestorben sind. Das Überleben in einem KZ hängt von so viel mehr ab. Wir können unsere individuelle Resilienz selbst stärken, ja. Und gleichzeitig ist es so, dass wir immer noch in einem System verhaftet sind, dem wir oft nicht ausweichen können und das Leid erzeugt. Bei Viktor Frankl war es unter anderem die Ermordung seiner Mutter, seines Vaters, seines Bruders und seiner Frau. Für uns ist es auch heute zum Beispiel so, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, das extreme Ungerechtigkeiten erzeugt, uns selbst und die Erde ausbeutet. Viktor Frankl hat nach einem Sinn gesucht, nicht wegen, sondern trotz allen Leidens. Er hat das Leid auch nicht abgetan als einen Sonderfall. Für ihn gehört Leid zu jeder menschlichen Existenz dazu. Wenn ihr übrigens mehr von ihm lesen wollt, kann ich euch das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen sehr empfehlen.
Im Selbstoptimierungsuniversum kommt es oft zu kurz, die Probleme im System zu sehen. Bei aller Selbstfixierung verlieren viele den Blick dafür, was im ganzen System eigentlich passiert. Später widmen wir dieser kritischen Perspektive auf Resilienz noch einen ganzen Block.
Zurück zu der Frage, was ist eigentlich Resilienz?
Ich habe auch noch eine poetische Definition gefunden. Die stammt von dem Philosophen und Schriftsteller Albert Camus. Und im tiefsten Winter fand ich in mir einen immerwährenden Sommer.
Was ich selber eine sehr schöne Definition von Resilienz finde, ist auch so diese Haltung einzunehmen. Nee, ich überlasse nicht den ganzen Problemen das Spielfeld, sondern ich bringe mich ein und ich nehme so diese Herausforderung an. Und was mich auch da sehr inspiriert, ist eben auch Aussage von Menschen, die sagen, nein, ich bin eben nicht dazu bereit, die Möglichkeit auf eine gute Zukunft einfach so aufzugeben.
In dem Buch Resilienz, Kompetenz der Zukunft schreiben Silvia Wellensieg und Joachim Galuska: Wir sind vor vielen Jahrtausend Jahren aufgestanden und laufen jetzt aufrecht durch die Gegend. Aber geistig sind wir noch nicht zu unserer wahren Größe aufgestanden. Vielleicht bedeutet Resilienz ja auch, zu unserer wahren Größe aufzustehen.
Boah, jetzt werden wir aber ganz schön schwülstig. Zeit für harte Fakten. Ein schonungsloser Blick auf die psychosoziale Lage in Deutschland. Was mir da als erstes als Bild hochkommt, ist eine Erfahrung aus meiner Zeit in der Ausbildung zur Krankenschwester. Teil der Ausbildung war auch, in einer Psychiatrie zu arbeiten. Als ich dann für 4 Wochen in einer geschlossenen Psychiatrie war, war dort die Station zu 150% belegt. Das heißt, dass in 2 Bettzimmern 3 Betten standen. Das waren Menschen, die alle gerade eine schwere Lebenskrise durchmachen und die hatten ja zum Teil auch schon Krankheitsbilder, die extrem anstrengend waren für ihre Mitmenschen. Die ganzen Umstände haben mich damals schon sehr tief schockiert und auch ein gutes Stück desillusioniert.
Dein persönlicher Eindruck veranschaulicht ganz gut die tatsächliche Lage in Deutschland. Die psychischen Erkrankungen nehmen nämlich immer weiter zu. Wir haben hier gerade 2 aufrüttelnde Studien vor uns liegen. Einmal aus dem Jahr 2011 von Professor Hans-Ulrich Wittjen. Er stellte fest, dass in der EU 20-30% der Bevölkerung innerhalb eines Jahres eine psychische Störung entwickelt. Depressionen und Angststörungen sind dabei am häufigsten vertreten. Nur die Hälfte der psychischen Erkrankungen werden allerdings überhaupt erkannt. Davon wiederum wird nur ein Viertel behandelt, der Großteil davon nur mit Medikamenten. Eine Psychotherapie bekommen nur die wenigsten. Eine andere Studie zeigt, dass die Krankheitstage eher abnehmen, über alle Diagnosen hinweg. Dabei sind körperliche und psychische Diagnosen berücksichtigt. Betrachtet man aber die psychischen Erkrankungen alleine, dann haben sie zwischen 2001 und 2012 stark zugenommen, von 6,6 auf 15-20%, je nachdem, bei welcher Krankenkasse man in der Statistik nachschaut.
In unserer Recherche haben wir festgestellt, wie wichtig es ist und wie gut es tut, über die psychischen Probleme in unserer Gesellschaft zu sprechen. Wir wollen Tabuisierungen aufbrechen, denn es ist vor allem ein kollektives Problem und betrifft nicht nur einzelne Personen. Das meint auch Silvia Wellensieg.
So kann ich sagen, dass ich über so viele Jahre und Jahrzehnte Menschen und auch Gruppierungen von Menschen hautnah miterleben durfte. Und was für mich auffallend ist, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, auch immer kollektiver werden. Also wenn ich es vergleiche mit vor 40 Jahren, dann war es so, dass Menschen mit individuellen, oft auch biografischen Themen oder Schicksalsschlägen auch kamen. Also dass es eindeutig war, dass ihr Leben belastet ist. Und das Wort Stress gab es ja damals noch gar nicht. Ja. Da haben die ihr Problem geschildert. Mich hat Psychosomatik sehr interessiert. Du hast es gleich im Körper gespürt, was das für Auswirkungen hat, wenn jemand unter Strom steht. Und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Und in der Psychotherapie sofort, ja, es war klar, aber es waren Probleme, die erstmal einzeln beschrieben wurden. Und dann hat sich das doch relativ schnell verdichtet, also in meinem quasi Berufungsleben dann, dass ich gemerkt habe, oh, es kommen immer mehr Menschen in die Kurse, die an sich gut aufgestellt sind und eigentlich mit ihrem Leben sehr zufrieden sind und auch einen Beruf haben, der sie ausfüllt, also fast schon einen Berufungsberuf haben, ja, und trotzdem immer mehr in innere Engen kommen. Und dann war plötzlich klar, hier passiert kollektiv, hier passiert gesellschaftlich etwas. Zu den persönlichen Themen kommen immer mehr Themen, die letztendlich auch durchs Berufsleben kreiert werden, durchs Arbeitsleben, durch das gesellschaftliche Zusammenspiel und letztendlich durchs weltweite Zusammenspiel, die immer mehr Belastung in unser Leben reingebracht haben.
Allgemein ist die Situation in Deutschland typisch für die westliche Welt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wir orientieren uns an äußeren Zielen, an dem, was wir vorzeigen können. Menschliche Schwächen haben hier wenig Platz. Diese menschlichen Schwächen nehmen aber gerade zu. Wir merken immer mehr, dass wir in diesem System als Mensch nicht mehr gut zurechtkommen. Die große Frage ist jetzt, warum ist das so? Dazu beschreiben Wellensieg und Galuska zwei Dynamiken.
Die psychosozialen Belastungen haben zugenommen. Wir sind im Außen sehr vielen Reizen ausgesetzt. Und erfahrungsgemäß ist es in unserem Kopf ja auch nicht viel ruhiger. Bei dieser Informations- und Reizflut sind wir einfach zunehmend überfordert, selbst zu merken, was wir gerade brauchen. Wir schaffen es also immer schlechter, uns wirklich gut um uns selbst zu kümmern und uns achtsam selbst steuern.
Die zweite Dynamik ist die, dass wir im Zeitalter der Einsamkeit leben. Obwohl wir immer miteinander vernetzt sind, zeichnet es sich eben doch ab, dass wir immer mehr eine Unfähigkeit an den Tag legen, wirklich tragfähige Beziehungen zu bilden. Wenn es uns dann mal schlecht geht, haben wir kein soziales Netz, das uns auffangen kann. Wir sind dann also viel mehr unseren eigenen pathologischen Mustern ausgeliefert.
Wie relevant die Stärkung der Gesundheit ist, zeigt für mich auch der Kondratiev-Zyklus. Dieses Modell kennt ihr vielleicht noch aus dem Wirtschaftsunterricht. Es geht dabei darum, dass wir in der Weltwirtschaft alle 40 bis 60 Jahre einen Zyklus durchmachen, aus wirtschaftlichem Aufschwung, einer Stagnation und schließlich einer Depression. Wenn dann mal wieder die Weltwirtschaft am Boden liegt, etabliert sich eine bestimmte Basisinnovation und dann geht es wieder aufwärts. Diese Basisinnovation war zum Beispiel im 19. Jahrhundert die Dampfmaschine. Das hat damals ein Stück weit das Gesicht der Welt verändert. Im fünften Kondratiev-Zyklus hat dann der Übergang von Industrie ins Informationszeitalter stattgefunden durch die Einführung der verschiedenen Informationstechnologien. Wirtschaftswissenschaftler Leo Nefjodow behauptet, dass jetzt am Anfang des Jahrtausends der sechste Kondratiev-Zyklus begonnen hat. Da gibt es verschiedene Meinungen, was jetzt die zentralen Basisinnovationen sein wird. Zur Debatte stehen zum Beispiel Gentechnik oder erneuerbare Energien. Nefjodow hat Mitte der 90er Jahre schon die These aufgestellt, dass der Bedarf nach Gesundheit auf körperlicher und auf der psychischen Ebene im Mittelpunkt stehen wird. Den Unternehmen geht nämlich gesunde und leistungsfähige MitarbeiterInnen aus.
Egal wo du hinschaust, alle pfeifen auf dem letzten Loch. Das ist doch völlig wurscht, in welchem Berufsbild. So kann es doch nicht weitergehen. Das spüren wir doch. Also diese Ressourcenknappheit ist ja für mich der totale Spiegel für die Ressourcenknappheit in uns selbst. Wir Menschen haben keinen guten Umgang mit Ressourcen. Wir können das nicht. Wir haben da keine Bremse und wir gehen ständig zu hoch. Wir pokern letztendlich um unsere Lebensgrundlage. Das machen wir im Außen, aber auch im Inneren. Und dazu brauchen wir wirklich diese innere Arbeit, dass wir da erstmal bei uns selbst die Mechanismen verstehen, auch des inneren Antreibers, alles perfekt machen zu wollen, nicht Nein sagen zu können. Und im Außen zu verstehen, wir dürfen und wir müssen uns Grenzen setzen, aber nicht aus einer moralischen Verzichthandlung, ja, die schon wieder Widerstand formieren lässt, sondern im besten Fall natürlich aus einer Verbundenheit zum Lebendigen. Und vor allen Dingen aus gesundem Menschenverstand heraus, aus Besonnenheit. Nur die Systeme sind halt so anders gestrickt und auch es walten Energien in diesen Systemen. Da ist so ein Zug drauf. Ja, das ist wie, als wäre über alles ein Netz geworfen worden, schneller, höher, weiter, maximieren. Und alle haben sich irgendwo damit verbandelt und verstrickt. Und dieses Netz zieht uns alle in eine Richtung. Und deswegen dürfen wir erstmal in uns selbst sehr klar werden, dürfen unsere Beziehungen natürlich hegen und pflegen und dann aber wirklich dieses uns freischneiden von dem Netz.
Kritische Hinterfragungen zum Thema Resilienz.
Was heißt es denn jetzt eigentlich, Resilienz zu kritisieren?
Für mich heißt es aber vor allen Dingen immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Dinge etwas komplexer sind, als es so manche Resilienzdiskurse nahelegen, und vor allen Dingen, dass wir die Frage nach den Ursachen von Krisen und Katastrophen nicht aus dem Blick verlieren sollten. Also nicht nur fragen sollten, wie bewältigen wir sie denn, sondern wie verhindern wir sie denn auch zukünftig.
Also, dass wir gut durch Krisen kommen, ist ja eine wunderbare Sache und das wünschen wir auch allen Menschen. Aber sind dir jetzt in der Recherche ein paar Sachen aufgefallen, die dich ein bisschen stutzig gemacht haben oder die du etwas kritisch siehst?
Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es schon ein bisschen so einen Resilienz-Hype gibt. Der Begriff ist, glaube ich, vor allem durch die Corona-Krise nochmal viel bekannter geworden. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Begriff Resilienz jetzt auch immer mehr den Begriff Nachhaltigkeit ersetzt.
In dem Zusammenhang sind wir auf Stefanie Gräfe gestoßen. Die habt ihr schon im Einstieg hier in der Kritik gehört. Das ist eine Soziologin, die an der Uni in Jena beschäftigt ist. Sie hat ein Buch geschrieben, Resilienz im Krisenkapitalismus, und beschreibt Resilienz nochmal aus einer anderen Perspektive.
Also es gibt auch eine Idee, dass Unternehmen resilient sein müssen und Volkswirtschaften resilient sein müssen und Märkte resilient sein müssen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Begriff, der eine Riesenkarriere hingelegt hat in den letzten Jahren. Und eben auch in dem Bereich, den ich am Anfang erwähnt habe, also Arbeits- und Gesundheitsschutz, wo, das war ja so ein bisschen auch ein Schwerpunkt in meinem Buch, ne, wo ich eben den Eindruck habe, und nicht nur ich, sondern auch andere Kolleginnen, dass das eben zu so einer neuen Anforderung wird, die an Menschen, die eben arbeiten, gestellt wird, ne, dass sie eben für ihre eigene Resilienz sorgen müssen. Und das wäre dann eben auch ein bisschen so eine Verschiebung, ne, dass man eben, also jetzt ganz einfach gesagt, sagt nicht, der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass ich nicht krank werde, wenn ich arbeite, sondern ich als Arbeitnehmerin muss selber dafür sorgen, dass ich in der Lage bin, auch erhebliche Belastungen sozusagen durchzustehen. Ne? Und da muss ich eben, es ist meine Aufgabe, meine Verpflichtung, mich so zu regenerieren und so Selbstsorge zu betreiben, dass ich auch unter wirklich sehr, sehr schwierigen und belastenden Bedingungen leistungsfähig bleibe. Ne? Und das ist würde ich schon sagen, ein bisschen neuer Diskurs auch, den wir da beobachten können.
Frau Gräfe beschreibt im Folgenden das Phänomen, wie sich Unternehmen aus der Verantwortung ziehen, wenn es um die Resilienz ihrer MitarbeiterInnen geht.
Dass wir das sozusagen ungeheure Anforderungen auch auf den Menschen lastet, sozusagen, nämlich die, sich zu identifizieren mit ihrer Arbeit vor allen Dingen und eben sich auszurichten auf dieses Ideal des unternehmerischen Selbst. Das ist auch so ein Begriff, ne, der in der Soziologie eine wichtige Rolle spielt, also so ein neoliberales Leistungsideal im Grunde. Ne? Und zu diesem Ideal gehört, ich verwirkliche mich selbst und ich bin darin total super erfolgreich, ja, und ich verausgabe mich und ich bin absolut konkurrenzfähig und ich habe immer mega kreative Ideen und bin dann darin auch besser als alle anderen und dann kriege ich alles auf die Reihe und kriege die entsprechende gesellschaftliche Anerkennung. Das funktioniert in der Realität natürlich nicht. Ne? So ist das Leben nicht und so sind Menschen nicht. Und was eben stattdessen passiert, wenn man ihnen eben sagt, also verausgabe dich selbst, identifiziere dich total mit deiner Arbeit, mach da keinen Unterschied mehr, ja, zwischen dir als Person und den Anforderungen, die an dich gestellt werden, dass sie dann eben irgendwann im Burnout oder Depression oder was auch immer landen. Und aus meiner Sicht ist Resilienz eben sozusagen die Antwort darauf. Also das ist sozusagen das, das was jetzt der Kapitalismus, also sehr vereinfacht gesagt, dann sagt, okay, gut, ne, das mit dem unternehmerischen Selbst, das hat offensichtlich Grenzen. Ja, wir können nicht endlos immer nur Leistungssteigerung verlangen. Menschen sind endliche Wesen, sind körperliche Wesen, die können nicht, also sind keine Maschinen, die man, Maschinen können das im Übrigen auch nicht, aber also das hat Grenzen, ja. Aber was wir eben machen können, ist, dass wir die Verantwortung dafür an die einzelnen Leute zurück adressieren, ne, und eben nicht die Unternehmen dafür verantwortlich machen, ne, nicht den Kapitalismus selbst, nicht die Organisation, nicht die Finanzmärkte, ne, die natürlich ganz stark mit beeinflussen, wie Arbeit auch organisiert wird, sondern das einzelne Individuum. Also es gibt eine Anerkennung dessen, dass man sagt, hier gibt es offensichtlich eine Grenze, ja, und ein Problem, okay, das erkennen wir an, aber wir wollen an den Strukturen grundsätzlich nichts ändern und dann lösen wir das, indem wir das Problem individualisieren und auf die Einzelnen verlagern und ein Konzept mit anbieten, dass das eben schön rahmt und erklärt und die entsprechenden Techniken dazu liefert. Und insofern wäre Resilienz dann eben die Antwort auf die Grenzen des unternehmerischen Selbst, auf die Grenzen der neoliberalen Anforderung der grenzenlosen Selbstverwertung sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee.
Stefanie Gräfe ist auch aufgefallen, dass Viktor Frankl in der Resilienz-Ratgeberliteratur eine Ikone darstellt. In einer ihrer Quellen war sogar von Resilient Superstar die Rede. Sie meint, meistens taucht er in den einschlägigen Büchern auf Seite 3 auf oder wie bei uns ab Minute 7. Dort haben wir euch erzählt, wie er als Psychologe die Shoah überlebt hat. Später wurde er trotz seiner extremen Erfahrungen sehr erfolgreich. Stefanie Gräfe kritisiert hier, dass hier wieder die Zusammenhänge nicht beachtet werden und nur auf ihn als einzelne Person geschaut wird. Viktor Frankls Leben wird somit entkontextualisiert. Was sie außerdem moralisch auch als sehr fragwürdig empfindet, ist, dass er mit Menschen, die mit ihren Erfahrungen nicht so gut umgehen konnten wie er, verglichen wird.
Mit Primo Levi beispielsweise, der sich suizidiert hat dann später und gesagt wird, naja, Primo Levi war eben nicht so resilient wie Viktor Frankl. Und da ist es eben, da muss ich sagen, da habe ich wirklich das Gefühl, das steht uns als später Geborenen oder wie auch immer wirklich in keinster Weise, also das finde ich jetzt auch moralisch wirklich absolut fragwürdig, zu derartige Wertaussagen zu treffen und derartige Bewertungen vorzunehmen. So.
Was bildet denn jetzt eigentlich genau Resilienz?
Resilienz kann man, genauso wie Stress, nicht einfach messen. Deswegen stehen wir da jetzt auch vor einer Herausforderung, das ganz klar zu benennen, was Resilienz stärkt. Auch weil bei jeder Person innere Stärke auch unterschiedlich aussieht. Wir alle haben eine ganz individuelle Herangehensweise, Krisen zu bewältigen. Unser Wissen aus der Resilienzforschung besteht zum großen Teil aus Wahrscheinlichkeiten und Tendenzen. Ganz viele Zusammenhänge sind noch nicht klar. Fakt ist aber, dass wir es selbst beeinflussen können.
Es gibt 3 Faktoren, die darüber entscheiden, wie gut du mit Stress und Krisen umgehen kannst. Genetik, Erfahrungen in der Kindheit und Training. Dass die Gene unsere Resilienz beeinflussen, ist wissenschaftlich bewiesen. Verändern können wir es leider nur sehr, sehr schwer. Wie du als Kind aufgewachsen bist, ob du zum Beispiel eine feste Bezugsperson hattest oder auch sinnvolle Rituale, die dir einen gewissen Halt verliehen haben, hat immer noch eine Auswirkung darauf, wie es dir heute geht. Für die meisten ist es jedoch frustrierend, einen Blick zurückzuwerfen, doch es kann auch extrem wichtig und hilfreich sein, deine eigenen Muster und Prägungen besser zu verstehen. Dazu noch einmal Silvia Wellensieg.
Viele, viele von uns haben in ihrer wirklich Anfangszeit als Baby, als Kleinkind, als junger Mensch, auch als Erwachsener, schwere Erschütterungen erlebt und auch Traumatisierung und dadurch in sich Spaltungen vorgenommen, die aber Schutzmechanismen waren. Und solange wir diese inneren Spaltungen in uns tragen, werden wir immer wieder Situationen kreieren, wo diese Spaltung und diese Traumatisierung zum Tragen kommt. Das ist ganz interessant. Je mehr ich in mir selber heile und auflöse von diesem inneren Unfrieden, umso mehr kann ich mit friedlichen Augen auf die Welt schauen und werde nicht mehr aggressiv oder anklagend auf jemand anderen zugehen, sondern mit einem offenen Ohr für ihn. Jedes Wesen auf dieser Erde, jeder Mensch auf dieser Erde hat letztendlich Recht auf seinen Blickpunkt. Das ist ganz hart zu ertragen, aber letztendlich ist es so. Und es ist wirklich schon ein langer innerer Weg, sein Herz sehr, sehr groß zu machen. Aber nicht aus einer Anstrengung heraus, sondern aus einem Heilungsprozess. Und je geheilter wir sind, erwächst eine ganz, ganz tiefe innere Freude in uns, die sich mehr anfühlt wie beseeltes Glück oder auch so eine innere Heiterkeit, die aber darum weiß auch, wie schwer das Leben ist. Und eben alles umarmt. Das ist oft so nachvollziehbar. Ich durfte tausende von Biografien schon hören von Menschen, die es mir einfach erzählt haben. Es ist gar nicht wichtig, quasi was sie erlebt haben, sondern wie sie es verarbeitet haben. Weil es gibt Menschen, die sind wie durch das Grauen gegangen, aber haben das auf so eine unfassbar liebevolle Art zu sich genommen und tragen keine Wut in sich, sondern haben das anders verarbeitet oder keine Aggression. Aber das ist jetzt wertvoll. Jeder Mensch ist in sich logisch. Wenn du siehst, was er macht und zurückverfolgst, wie er aufgewachsen ist und vor allen Dingen auch, auf welchen Boden es in ihm gefallen ist, versteht man, warum er jetzt da steht, wo er ist. Und das ist schon mal ja eine tolle Voraussetzung letztendlich, dass wir uns wirklich zuhören. Ich habe so ein simples Bild, dass wir die Fensterläden unseres Herzens aufmachen. Weil wenn die sich immer mehr zuziehen, dann brauchen wir gar nicht mehr weitersprechen, weil wir dann nicht verstehen wollen, sondern wir wollen nur unsere Wahrheit, unseren Blickpunkt durchsetzen, letztendlich gegen den anderen. Das ist eine Entwürdigung von jemand anderem. Und wenn ich mir selbst Würde schenke, entwürdige ich niemand anderen. So, und würdevoll Mensch sein ist letztendlich die Grundlage, um letztendlich dann auch würdevoll mit Tieren und Pflanzen umzugehen. Und diese innere Ethik beginnt in mir selber, dass ich mit mir so umgehe und meine eigenen Wunden und Spaltungen und Traumata und Licht und Schatten in den Arm nehme und mich mehr und mehr in meiner Ganzheit auch wirklich lieben lerne. Und dann bin ich ein anderer Mensch. Ich habe mich verwandelt und so wird sich die Welt verwandeln.
Der größte Hebel, den du in der Hand hast, deine Resilienz zu stärken, ist der, im Hier und Jetzt anzukommen. Letztendlich geht es in einem Resilienztraining darum, dass du lernst, mehr zu spüren, wie es dir gerade geht. Was sind gerade deine Bedürfnisse? Welche Signale sendet dir gerade dein Körper? Lebst du deine Werte? Welche Werte hast du überhaupt? Welche Gefühle sind bei dir gerade präsent? Was sagt dein gesunder Menschenverstand zu deiner Lebensweise? Hand aufs Herz! Was steht an, in deinem Leben zu verändern? Über diese Fragen könntet ihr auch den Begriff Achtsamkeit praktizieren schreiben. Wir bitten euch inständig, das jedoch nicht zu einem oberflächlichen Trend verkommen zu lassen. Mutig und ehrlich hinzuspüren, was gerade wirklich euer Anliegen ist und dem nachzugehen, ist eine Revolution.
Ich werde oft danach gefragt, was sind denn die größten Energieräuber? Und dann ist so ein bisschen die Erwartung im Raum natürlich, dass ich jetzt anfange, runter zu erzählen, ja. Also, dass jemand zu lange arbeitet und so weiter oder ständig online ist und nicht abschalten kann. Also, da kann man natürlich im Äußeren auch so Marker setzen. Aber ich glaube, der aller tiefste Schmerz vielleicht auch, ja, und natürlich auch Räuber in uns ins, ja. Also, Reibungspunkt auch ist, dass wir uns doch mal in den meisten Wachstumsgeschichten, also dass wir kollektiv etwas durchlebt haben, dass wir sehr authentisch mit uns selbst verbunden waren und durch unsere Zeit des Aufwachsens in der Familie und dann auch in dem Kindergarten und Schulsystem doch immer wieder von unserer Authentizität so wegtransportiert worden sind und keinen direkten Zugang mehr zu unseren Bedürfnissen haben. Also dass wir nicht genau spüren, was ist jetzt genau das Richtige für mich. Also für was bin ich gebaut? Weil jeder Mensch ist anders. Es gibt Menschen, die können unglaublich viel arbeiten und andere sind einfach zarter und feiner oder wie auch immer, völlig wertfrei. Und das Phänomenale ist, dass wir das alles nicht verloren haben. Wir haben zwar gelernt, in einem System letztendlich einen Platz zu finden, was sehr viel von Funktionieren von uns verlangt. Aber wir sind nur wie ein Pergament getrennt von unserem ganz tiefen, authentischen Kern. Und wir spüren ganz genau, für was wir gebaut sind, was uns im richtigen Maß schwingen lässt.
Dann braucht es natürlich noch eine weitere Zutat für die Resilienz-Wunderpille. Konsequent Entscheidungen treffen. Zum Beispiel auch tatsächlich Nein sagen, wenn es an der Zeit ist. Grenzen zu setzen, sich aus Beziehungen und von Systemen distanzieren, wenn sie nicht gut tun, die Ernährung wirklich umstellen, mehr Sport betreiben. Uns wirklich gut und um selbst zu kümmern, ist oft nicht so einfach und es braucht oft eine gehörige Portion Mut und Klarheit.
Und jetzt geht's ab in die Praxis.
Das Energiefass. Kraftquellen freilegen und Energieräuber überführen.
Wir haben für euch mehrere sehr eingängige, aber auch sehr wirkungsvolle Übungen von Silvia Wellensieg zusammengestellt. Ihr könnt die Übungen übrigens nochmal detaillierter nachlesen in ihrem Buch Logbuch Resilienz, Arbeitsbuch mit Übungen, Tipps und Anregungen. Das ist 2020 im Belz Verlag erschienen.
Uns ist an der Stelle wichtig zu betonen, dass wir hier jetzt keine kommerzielle Schleichwerbung machen wollen für Silvia Wellensieg. Allerdings noch ein Hinweis zur Transparenz. Ich durfte bei Silvia Wellensieg 2019-2020 als Stipendiantin an ihrer Jahresausbildung zur Resilienzcoach und Trainerin teilnehmen. Hier also eine herzliche Einladung. Schaut euch gerne im breiten Angebot von Coaches und Lebensratgebern um, ob ihr vielleicht etwas findet, das besser zu euch passt. Im Folgenden erklärt Silvia Wellensieg, wie denn so ein Weg zu mehr Resilienz aussehen kann.
Mir ist ja so wichtig, auch jemanden mit einem ganz, ganz klaren Handwerkszeug in Kontakt zu bringen, dass er für sich auch entscheiden kann, was will er davon anwenden. Und deswegen haben wir einen Resilienzparcours, der geht über 10 oder 12 Schritte. Und die erste Stufe in diesem Parcours ist achtsame Selbststeuerung, dass ich mich über verschiedene Perspektiven erstmal ganz klar mit mir selber beschäftige und mir Zeit für mich selber nehme und wirklich in mich reinhorche und mal ganz genau wie mich selber über den TÜV fahre. Und letztendlich diese einzelnen Schritte sind ja wie ein Zirkeltraining aufgebaut, ein Zirkeltraining für die Seele. Wir kennen es ja aus der Schule noch damals, wo wir auch den Körper ganzheitlich trainiert haben über verschiedene Parcoursschritte. So, und Punkt 1 ist, dass ich wirklich verstehe, wie tick ich, wie habe ich mir mein Leben zusammengestellt, wo bin ich vielleicht auch reingeraten und ist es das Leben, was ich führen möchte?
Bei den ersten Übungen könnt ihr über den TÜV fahren, um einmal ehrlich hinzuschauen, wo ihr gerade steht. Diesen ersten Teil des Resilienzparcours widmen wir der achtsamen Selbststeuerung. Im zweiten Schritt kommen dann Übungen dazu, Beziehungen bewusst zu gestalten. Last but not least geht es dann darum, Konsequenzen an den Tag zu legen, Entscheidungen zu treffen und diese dann auch umzusetzen. Noch ein wichtiger Hinweis, diese Übungen sind nur für Menschen gedacht, die sich auch gut selbst steuern können. Falls du merkst, dass du alleine bei einem Thema nicht rauskommst, dann wende dich bitte an professionelle Therapeuten oder Therapeutinnen oder in einem ersten Schritt auch einfach an deine Hausarztpraxis.
Okay, was brauche ich denn für die erste Übung?
Also nimm dir auf jeden Fall Zeit dafür und geh in einen Raum, wo du ungestört sein kannst oder hol dir auch eine Person mit dazu, mit der du die Übung wirklich auch gerne machst und auch gerne darüber sprichst. Die Erkenntnisse auszusprechen hat mir zum Beispiel immer persönlich gut geholfen, dass ich das auch noch mal besser in mir verankere. Und dann brauchst du jetzt noch ein großes Blatt Papier, das habe ich schon mitgenommen. Ist auch ein schönes, großes DIN A3 Papier und ein paar Stifte, die liegen hier auch schon bereit.
Okay, mein Handy habe ich ausgeschaltet und hier in der WG ist sonst niemand. Ich glaube, wir können loslegen.
Also mit dieser Übung kannst du jetzt der Frage nachgehen, wie viel Kraft besitze ich überhaupt? Resilienz hat nämlich ganz viel damit zu tun, wie viel Vitalität du jetzt in diesem Moment dir zur Verfügung stehen. Und am Ende der Übung wirst du dann mehr darüber wissen, wie du dein Energielevel auch besser stabilisieren kannst.
Das hört sich gut an. Darf ich jetzt was malen?
Ja, genau. Du darfst jetzt diesen Stift nehmen und in der Mitte deines Papiers ein Fass malen, das deinen Energiespeicher symbolisiert. Du darfst da gerne auch das ganze Blatt dafür benutzen, lässt aber oben und unten wenig Platz für Notizen. Über das Fass malst du dann eine Quelle, aus der Wasser in das Fass reinläuft und unten seitlich gibt es dann noch einen Hahn, wo vielleicht ein bisschen Wasser auch rauströpfelt.
Okay, das erinnert mich jetzt an ein Weinfass, was ich da gemalt habe. Es ist vielleicht gerade kein Kunstwerk.
No pressure. Es geht hier wirklich nur darum, dass du das abbildest, wie es sich für dich einfach auch anfühlt. Und es kann auch sein, dass dein Energiefass ganz klein ist oder eben auch ganz runzelig oder vielleicht passt es ja gar nicht auf dein Blatt. Nimm dir da also alle Freiheit.
Gut, das Fass habe ich dann jetzt soweit fertig. Es gibt auch einen kleinen Wasserhahn und von oben tröpfelt Wasser rein.
Ohne jetzt da großartig drüber nachzudenken, was würdest du sagen, zu wie viel Prozent ist dein Energiefass gefüllt? Also fühlt sich's eher so an wie, ja, 75%, ich könnte es direkt im Anschluss noch einen weiteren Podcast aufnehmen, oder eher so, also ich bin gerade echt am Rande meiner Leistungsfähigkeit und brauche ganz dringend Urlaub. Es ist eher so 20 bis 40%.
Also, ich würde sagen, es sind vielleicht so knappe 60%. So langsam werde ich müde und allgemein ist bei mir gerade ganz schön viel los. Ich freue mich darauf, wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger wird, aber ich fühle mich auch gerade allgemein ganz schön fit und ich blicke auch zuversichtlich auf das, was auf mich zukommt.
Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und es darfst du es auch genau so, wie es sich gerade für dich eben anfühlt, in dein Energiefass einzeichnen. Also, dass ungefähr so, dass zu 60% eben auch gefüllt ist. So, dann darfst du jetzt gerne einmal bei dem Wasser, das in das Fass hineinfließt, eine Frage drüber schreiben. Und zwar, was speist mein Energiefass? Und da kannst du dir einmal die Frage stellen, was schenkt mir wirklich Freude und was erfüllt meine Bedürfnisse? Und bei dem Wasserhahn kannst du dann dazu schreiben, was kostet mich Kraft? Also was raubt dir Konzentration und was raubt dir auch deine Freude? Und nimm dir jetzt da auch gerne ein paar Minuten Zeit und schreib jeweils 3 bis 4 Punkte auf, was dir da gerade eben einfällt.
Okay, da sind mir jetzt echt ein paar Sachen eingefallen. Also im Moment bin ich wirklich süchtig nach richtig guter Musik. Das ist so ein bisschen mein Motor aktuell. Und ich bin froh, dass ich mir im Moment richtig viel Zeit nehmen kann für körperliche Aktivitäten, sei es Joggen, Wandern oder auch mal Holzsäge im Praktikum, wo ich nebenbei absolviere. Und Kraft kostet mich der Gedanke, dass das neue Semester vor der Tür steht und ich noch nichts dafür gemacht habe. Ich weiß, zu 80% stimmen mir da gerade die Studentinnen und Studenten zu. So ist es eben einfach im Sommer.
Und also wenn du jetzt so auf dein Energiefass drauf schaust und deine Energiequellen und deine Energieräuber anschaust, liegen da schon ein paar Maßnahmen auf der Hand? Siehst du da zum Beispiel irgendwie Handlungsspielräume? Was müsstest du tun, damit dein Energielevel auf 80% ansteigt?
Ich würde gern vor meinem neuen Semester ein paar Tage zum Wandern als Auszeit genießen. Also muss ich hier an der Umsetzung arbeiten. Und es wird jetzt auch Zeit, hier fertig zu werden und ins Bett zu kommen.
Okay, anschließend, wir sind schon auf der Zielgeraden. Die Übung ist nämlich auch soweit eigentlich auch schon fertig. Was du es nur machen könntest, weiß nicht, Angelina, ob du es dann noch Zeit dafür hast oder einfach ihr hier, die das gerade anhört, ihr könnt die Übung noch intensivieren und noch euch ein paar mehr Fragen stellen. Und indem ihr zum Beispiel euch auch fragt, was auch auf körperlicher, auf mentaler, auf emotionaler, aber eben auch auf der seelischen Ebene, also da, wo es dann eben auch um deine Werte gibt, geht, Kraft gibt und was dir auch Kraft nimmt. Alleine öfter am Tag mich einmal zu fragen, wie viel Energie habe ich denn gerade? Und dann auch die Prozentzahl auch zu nennen, hilft mir persönlich oft, Entscheidungen zu treffen, was ich jetzt brauche und was ich jetzt machen soll oder eben nicht. Angelina, wie ist es dir denn jetzt so mit der Übung gegangen?
Also, ich kann mir vorstellen, dass ich sie öfter mache und ich merke auf jeden Fall, dass ich mehr reflektiere, was mir gerade gut tut und was mir eben nicht gut tut.
Gut, das war's jetzt auch von unserer Seite. Wir hoffen, dass ihr einiges mitnehmen konntet und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Tschüss!